Du hast dich ja als Journalist immer wieder mit der politischen Dimension von Fußball beschäftigt. Du hast über Rassismus und über Neonazis im Fußball geschrieben. Du hast über Ehrenamt im Fußball geschrieben und über den Umgang mit Homosexualität im Fußball. Jetzt ein weiteres Fußballbuch von dir. Wie ist es denn dazu gekommen? Was wolltest du da noch hinzufügen?
Ja, ich habe das 10, 15 Jahre gemacht. Rassismus, Homophobie, Ultraszenen, alle Formen der Diskriminierung in Deutschland. Und hatte irgendwann das Gefühl, dass ich mehr über die Grenzen hinaus blicken wollte. Das hat sich die letzten 5, 6 Jahre so abgezeichnet. Bin viel gereist und habe das jetzt gebündelt in diesem Buch. War in der Türkei, in Argentinien, im Nahen Osten, auf dem Balkan jetzt im Sommer 3 Wochen. Also sehr spannend, und eigentlich kann man in jedem Land, in jedem der über 200 Länder dieser Welt, könnte man eigentlich die politische Komponente des Fußballs beleuchten. Ich habe mich auf 13 Kapitel in dem Buch gestützt und so die großen Fragen unserer Zeit, Iran, Türkei, Russland, also alle großen Themen, die wir in den letzten Jahren besprochen haben, versuchen durch das Vergrößerungsglas Fußball zu erklären.
Das heißt, du schaust jetzt international, wie es da aussieht mit der politischen Dimension von Fußball, Propaganda, Krieg, Revolution. Das sind die Schlagworte deines Buches, die auf dem Titel auch eben zu lesen sind. Und das sind Stichworte, die ja ein sehr weites Feld machen. Das sind Sachen, die haben sowohl eine historische Dimension, die sind aber auch in der Gegenwart zu finden, wie du es eben angedeutet hast mit den politischen Debatten, die in den letzten Jahren wichtig waren. Wie bist du denn da vorgegangen? Also was genau hast du dir in deinem Buch vorgenommen?
Ja, ich bin mir bewusst, dass dieser Titel sehr groß klingt. Ja, das sind sehr schwere Begriffe, Propaganda, Krieg, Revolution. Und diese Begriffe werden im Fußball ja auch oft genutzt, so Krieg im Abstiegskampf und Revolution in taktischen Fragen. Also ich versuche diese Begriffe wirklich so zu nutzen, wie sie auch gemeint waren. Zum Beispiel, ich war in Kairo, wo ja die Ultras 2011 im arabischen Frühling eine große Rolle gespielt haben bei der Revolution. Hat dann nicht so geklappt im Nachhinein. Es gab andere in Algerien, haben wir dieses Jahr, im vergangenen Jahr haben wir es gesehen, da haben die Ultras auch wieder dafür gesorgt, dass der Präsident, der Langjährige, gestürzt wurde. Also diese Protestkultur, die ganz oft von Fußballfans angestoßen wurde, in der arabischen Welt zum einen, aber wir waren in der Ukraine, der Euromaidan, auch da haben rivalisierende Ultras gemeinsam auch an diesem Regime dagegen protestiert, sind auf die Straße gegangen, es sind etliche gestorben von ihnen. Die Türkei, die Gezi-Proteste, wo viele Fußballfans sich gegen Erdogan positioniert haben. Das beleuchte ich jeweils in diesen Kapiteln, das wäre der Begriff Revolution. Der Krieg zum Beispiel, ja, ich habe ein großes Kapitel über die Kriegsgebiete im Nahen und Mittleren Osten, Irak, Afghanistan, aktuell Syrien, wie Fußball-Ultras dort nicht mitgemischt haben. Ich habe 2 interviewt, die nach Deutschland geflohen sind, die dort in Syrien die Ultraszene aufgebaut haben. Das klingt jetzt alles ja sehr negativ, aber es gab ein anderes Beispiel, der Irak, ja, ein zerfallenes, fast hoffnungsloses Land, in Anführungsstrichen. Die haben 2007 die Asienmeisterschaft gewonnen und dem Land große Hoffnung gegeben und auch vielen Bevölkerungsgruppen, die sich sonst eher Konflikt zueinander stehen. Die Kurden zum Beispiel, die haben im Irak auch ihren eigenen Staat wollen, die haben damals auch für den Irak, für diese Asienmeisterschaft dort auch gejubelt. Und ja, so hangel ich mich so durch die Kulturen, durch die Länder und immer mit dem Absicht, nicht so diese deutsche Brille, sondern was geht in den Ländern vor, und versuchen, deren Perspektive zu der nahe zu kommen.
Vielleicht können wir uns 1, 2 Beispiele, die du jetzt genannt hast, ein bisschen näher anschauen. Du hattest jetzt immer wieder sozusagen die Ultras in Ägypten erwähnt, und das ist ja tatsächlich ein interessantes Phänomen, weil beim arabischen Frühling halt immer wieder diese organisierten Ultrastrukturen aufgetaucht sind. Kairo hattest du jetzt schon erwähnt, dass damit auch ein Scheitern verbunden ist. Ja, was für eine Rolle haben sie denn da gespielt bei dem Aufstand im Zuge des arabischen Frühlings?
Ja, das ist ein großes Thema auch im europäischen Fußball. Viele, viele Menschen wissen, ja, die Ultras haben da irgendwie mitgemischt 2011 und wurde auch sehr, ja, glorifiziert, ist eigentlich übertrieben, aber es gibt Filme, es gibt Dokumentationen, es gibt Zeitungsartikel. Es ist schwierig zu beurteilen. Ich war jetzt nicht dabei auf dem Tahrirplatz, welche Rolle sie tatsächlich gespielt haben, wie maßgeblich es war. Auf jeden Fall waren sie wichtig, weil sie halt in den Jahren davor, so alt ist die Ultraszene in Ägypten nicht so wie in Deutschland, nicht so wie in Italien, erst 2006, 2007, also sie war 2011 noch gar nicht so alt, aber sie haben eben damals schon gewusst, wie man sich gegen die Polizei behauptet, wie man Straßenblockaden überquert, wie man sich organisiert, und das hat den Menschen geholfen, in Kairo, in anderen ägyptischen Städten, die das eben nicht gewohnt waren. Und da haben sie eine wichtige Rolle gespielt. Als Mubarak dann gestürzt war, 2011, das ging ja dann im Februar 2011, wurde es ja nicht wesentlich besser. Und dann haben die Ultras im Nachhinein, genau wie viele andere Gruppen der Gesellschaft, sich gespalten. Dann kamen die Muslimbrüder an die Macht. Dann wurde Mohamed Morsi, der erste demokratisch gewählte ägyptische Präsident, gestürzt. Und seitdem ist ja Al-Sisi an der Macht, geht es eigentlich, sagen viele, noch weiter bergab. Also die Menschenrechtslage ist noch schwieriger. Es sind angeblich 60.000 Menschen in Ägypten im Gefängnis und die Ultras werden unterdrückt. In Ägypten, wo ja im vergangenen Jahr der Afrika-Cup stattfand, dürfen eigentlich keine Zuschauer mehr ins Stadion, nur noch zu ausgewählten Spielen. Das ist eigentlich ziemlich traurig, wenn man in Erinnerung hat, was das für eine tolle Stimmung war vor einigen Jahren. Und in anderen Ländern ist es nicht genauso. Das ist ganz wichtig in dem Buch, dass ich nicht verschiedene Kulturkreise einfach mal so vergleichen möchte, deswegen steht jedes Land für sich. Aber wenn wir nach Tunesien schauen, nach Algerien schauen, aktuell im Libanon oder Bahrain, die arabische Welt ist ja riesengroß. Bahrain ist auch ein gutes Beispiel, eine kleine Insel im Westen von Katar. Da haben die Fußballer sogar mitgemacht bei den Demonstrationen gegen das Regime 2011 und es wurden sogar Nationalspieler inhaftiert, gefoltert, sind geflohen. Also auch das ist da möglich.
Du hast auch den Iran erwähnt und schreibst auch in deinem Buch ein Kapitel über den Iran. Und ich finde, das ist ein interessantes Beispiel, weil da deutlich wird, wie ambivalent Fußball ist in so einer Gemengelage von Herrschaftsfunktion und Risiko aber auch für die Herrschaft. Es scheint ja so zu sein, als ob der Iran sozusagen ja eher so eine Skepsis auch hat gegenüber so Populärkultur, weil das halt irgendwie so ein theokratisches Regime auch ist und ganz konservativ mit Sitz. Wächtern und so. Und auf der anderen Seite lichten sich Vertreter des Regimes aber eben auch ab mit Fußballspielern. Und dann wird das Stadion immer wieder sozusagen zu so einem Verhandlungsort vielleicht auch. Was kannst du denn sagen zum Fußball im Iran und der Rolle, die der Fußball dort spielt?
Iran auch sehr interessant. Im Iran ist eigentlich der Fußball auch so ein Gradmesser für dieses ständige Ringen zwischen Reformen auf der einen Seite und den Hardlinern auf der anderen Seite. Das war schon so, als es das alte Persien noch gab, also vor fast 100 Jahren. Da damals der westlich orientierte Schah, also der Herrscher, der hatte schon durch Fußball, durch diesen westlichen britischen Import Fußball versucht, auch westliche Werte reinzubringen. Dann kann man sich auch gar nicht mehr vorstellen, in den 1960er Jahren, da als Israel noch gute Beziehungen mit dem Iran hatte, noch vor der islamischen Revolution, da hat Fußball eine große Rolle gespielt, da wurde er sehr, sehr groß in den 60er Jahren und dann, seit der islamischen Revolution, seit der Theokratie, also 1979, da hat man vieles verboten, Kino, Theater, also alles, was so westlich anzüglich ist in deren Augen, aber der Fußball war zu groß geworden, den konnte man eben nicht verbieten, weil er eben sonst auch Leute aufgewickelt hätte, denen man ja auch die Revolution zu verdanken hatte, nämlich das waren vor allem Arbeiter und das waren eher so Bauern aus der Landwirtschaft, tief religiöse Menschen, die mochten Fußball. Und ja, die Geschichte ist sehr, sehr spannend. Vielleicht noch ganz, ganz als Beispiel 1997, da gab es eine große Reformbewegung im Iran. Mohammed Khatami war gewählt worden. Man dachte, das ist die zweite liberale Revolution. Und da hat sich Iran zum zweiten Mal für die WM qualifiziert in Frankreich, die dann in Frankreich stattfand. Da waren Millionen Menschen auf der Straße, tanzend, ohne Kopftuch. Und das konnte das Regime eben nicht unterbinden. Es waren einfach zu viele Menschen. Und deswegen, es gibt so ein geflügeltes Wort, man hat ja jetzt wieder gesehen in den vergangenen Wochen, Monaten, viele Proteste. Wenn Iran Weltmeister werden würde, dann würde die nächste Revolution kommen, weil dann einfach die Menschen völlig ausrasten würden. Und aktuell ist es so, dass die Revolutionsgarden, die sehr viel Macht haben im Iran, eben auch die Fußballstadien, die Clubs, vieles kontrollieren. Und die Vereine sind oftmals auch Ministerien unterstellt. Ist oft so im Nahen und Mittleren Osten, dass die Clubs Ministerien unterstellt sind, dem Staat unterstellt sind, damit sie ganz genau kontrolliert werden. Und ja, auch die US-Sanktionen haben eine große Rolle in der Wirtschaft im Iran, die das sehr erlahmen. Und ein US-Sportartikelhersteller hat zum Beispiel der iranischen Nationalmannschaft verboten, bei der WM 2018 die Schuhe zu tragen. Also eigentlich spiegelt sich vieles im Fußball wider. Es ist ein schönes Brennglas auf die Gesellschaft.
Vielleicht können wir abschließend nochmal auf den Titel deines Buches zurückkommen. Machtspieler ist ja quasi die Oberüberschrift und das deutet darauf hin, es gibt eine Verbindung zwischen Fußball und Macht. Ist jetzt die Frage, was für eine Macht du meinst. Also es könnte die offizielle staatliche Macht sein, es kann aber eben auch die Gegenmacht sein. Ja, vielleicht kannst du noch ein paar Worte einfach zu diesem Titel sagen. Machtspieler, wie ist der zustande gekommen?
Ja, weil der Untertitel ja schon mit den Begriffen sehr schwer daherkommt, wollte ich den Haupttitel etwas weiter öffnen. Und, ja, wie du sagtest, Macht ist ganz wichtig im Fußball. Es ist in den vergangenen, ja, schon immer eigentlich, aber besonders in den vergangenen 20 Jahren ist es eigentlich ein sehr effektives Machtinstrument geworden. Für die Ultras, die wir schon erwähnt haben, man kann durch Fußball wirklich Dinge auf die Straße bringen, die man jetzt vielleicht als Theaterschauspieler auch, aber nicht ganz so intensiv bringen könnte. Für den Staat, ja, China zum Beispiel, versucht eben auch seine globale Expansion durch Fußball zu verdeutlichen. Die Golfstaaten, das klitzekleine Katar, 2,5 Millionen Einwohner, halb so groß wie Hessen, hat es geschafft, auch durch Fußball sich in der Weltpolitik zu verwurzeln. Das ist Macht. Und ja, die Spieler, die natürlich auch, es gibt, glaube ich, in der Öffentlichkeit gesellschaftliche Leitfiguren, kaum die so, vielleicht noch Popstars, wenige Schauspieler, wenige, aber vor allem Fußballer, die so viele Menschen erreichen. Und man kann lange über diesen Begriff Macht diskutieren, aber im Fußball, würde ich sagen, gibt es ihn.